Ihr Lieben, es mag ja Tage geben, die beginnen ziemlich schräg. Kennt jemand sowas? So einen Tag, wo man denkt, ich will gar nicht aufstehen. Ich will mir nur noch die Decke über den Kopf ziehen und weiter liegen bleiben. Ja, die Nacht war lausig, man hat kaum geschlafen. Der Rücken tut weh ab 40. Wenn man aufwacht und keine Schmerzen hat, gibt es so ein Sprichwort, ist man im Himmel. Also, und dann liegst du so im Bett und denkst, boah, was für ein Tag. Und dann fangen die Gedanken an zu rattern. Dann denkst du an die Konflikte in der Arbeit. Dann denkst du an die drängenden Probleme in der Familie. Dann denkst du an das, was dein Herz schwer macht. Und die Gedanken ziehen dich immer weiter nach unten. Kennst du das? Und so ein Tag ist meist ein Tag, an dem noch vieles anderes schief geht. Dann sind deine Lieblingsklamotten ausgerechnet in der Wäsche. Dann stellst du fest, dass dein Handy nicht aufgeladen ist und du musst aber los zum Bus. Der Bus kommt nicht, weil er ausfällt, ist ja BVG. Und auf Arbeit schüttest du dir die Kaffee über deine Sachen und siehst entsprechend aus. So ein Tag, wer dir da begegnet und nicht einen großen Bogen um dich macht, der läuft schon mal Gefahr, hin und wieder mal so volle Breitseite von dir zu kriegen. Ne? Natürlich weißt du, es ist total ungerecht, die Person kann ja gar nichts dafür, dass dein Tag so begonnen hat, aber was in dir, es muss einfach raus. Passiert's halt. Und das Ergebnis ist, die Leute, die ihr begegnen, sehen ja schon eine Nasenspitze an, oh, mach lieber einen großen Bogen. Und mehr versinkst du in deinem Selbstmitleid. Was für ein Tag, wenn der erst vorbei ist. Die Frage ist, wie kann man mit solch einem schrägen Tag umgehen? Was kann man damit tun? Du hast mindestens drei Möglichkeiten. Ist nicht vollständig, aber drei mindestens. Die erste Möglichkeit, sei konsequent. Bleib bei dir und deiner Stimmung und sag allen, gefragt oder ungefragt, wie mies es dir geht. Wenn schon missmutig, dann so richtig. Zweite Möglichkeit, tauch einfach ab. Hüll dich ein in deine Gedanken, zieh dich raus, geh in eine innere Ecke, emigriere in dein Selbstmitleid. Die dritte Möglichkeit ist vielleicht eine etwas andere, die bietet uns David in diesem Psalm 103 an. Blickrichtung ändern. Nicht für die nächsten Minuten erwarten, dass der Tag so weitergeht, sondern innehalten und sagen, Herr, lobe den Herrn meine Seele. Lobe ihn. Lobe den Herrn meine Seele. Echt jetzt? An so einem Morgen? Mir ist gar nicht danach zumute. Meine Seele geht fast auf Grundeis. Mich nervt einfach nur alles. Und wenn ich jetzt anfange, oh Herr, du bist gut, du bist gnädig, du bist wunderbar. Ich komme mir vor, als würde ich was Falsches sagen, weil in mir das gar nicht ist. Unaufrichtig und unangemessen. Ich kann mich doch nicht zum Lob zwingen. Ihr Lieben, die meisten von euch werden wissen, dass ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin. Und eine dieser unendlich vielen Merkwürdigkeiten dieses Staatengebildes war es, dass man am 1. Mai antreten musste zu einem verordneten kollektiven Jubel. Die Staatsspitze brauchte das als eine Form von Selbstbestätigung und Ermutigung. Und so zogen alle da vorbei, nach außen gute Miene, nach innen Frust über dieses blöde Spiel. Was für eine gigantische Heuchelei. Befohlener Jubel. Aber David geht es in seinem Psalm gar nicht um befohlenen Jubel. Vielleicht ist es dir ja aufgefallen, er spricht gar nicht dich an, sondern sich selbst. Er fordert gar nicht von dir, nun lobe doch den Herrn an so einem schrägen Tag, lobe ihn. Sondern sagt, meine Seele lobe den Herrn. Das ist ein Unterschied. Er ermutigt und befiehlt sich selbst etwas. Er, David, trifft eine Entscheidung. Und eine, die du auch treffen könntest an so einem schrägen Morgen. Es ist die Entscheidung, ich will mich nicht weiter in diesen Strudel meiner Gedanken hineinziehen lassen. Ich sag mal Stopp. Ich weiß doch, wie das Spiel geht. Wenn man anfängt und nachdenkt und nachdenkt und nachdenkt, ihr Lieben, das kenne ich gut. Ich bin der Meister, glaube ich, in solchen Gedankenstrudeln. Meine Frau hat es immer schwer, mich da wieder rauszuholen. Also diese Entscheidung, ich mache in diesem Spiel nicht mehr mit, weil ich weiß, wie es läuft. Und weil es mir noch nie geholfen hat. Es hat mich noch nie ermutigt. Warum heute? Es ist die Entscheidung, ich will diesem Grau in Grau dieses Tages nicht mehr vertrauen als meinem Gott, der mit mir ist. Und ich mache mir bewusst, der allmächtige Gott ist an meiner Seite. Gerade dann unter der Bettdecke mit dem Frust und den ganzen Gedanken und dem Strudel. Gott, du bist da. Vater, du bist da. Und wenn ich mir überlege und sage, wenn Gott an meiner Seite ist, in mir ist, wenn er sich heute nicht abgemeldet hat, wenn er sagt, nee, dein Grau und Grau ist bei mir noch lange nicht Grau und Grau, was ist dann eigentlich möglich an so einem Tag? Wenn Gott da ist, reicht das nicht? Lobe den Herrn, meine Seele. Für manch einen mag das befremdlich klingen. Die Psalmen reden ja manchmal in dieser Weise. Und dann kommt sofort der Verdacht auf, uiuiuiui, Selbstgespräche. Und mal ehrlich, wenn wir Menschen begegnen, die so dauernd Selbstgespräche führen, das mutet schon ein bisschen skurril an, oder? Aber die gute Nachricht ist, es gibt Studien, die belegen, dass Selbstgespräche motivieren und Energie freisetzen. Egal. David führt hier mehr als ein Selbstgespräch. Er bittet, er fordert seine Seele auf. Er gibt seiner Seele einen Befehl. Lobe den Herrn. Tu es jetzt. Im Alten Testament, ihr Lieben, meint Seele immer den ganzen Menschen. In der Schöpfungsgeschichte wird das so schön plastisch beschrieben. Gott formte den Menschen aus Erde und dann blies er ihm seinen Geist in die Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, heißt es dort. Eine lebendige Seele. Das heißt, du hast eine Seele und du bist zugleich Seele. David sagt also hier, mein ganzes Wesen, alles, was ich bin, alles, was mich ausmacht, meine Seele, alles lobe den Herrn. Mit allem. Und er fährt dann fort und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Elli, manchmal geht mir das so, wahrscheinlich euch auch, da kennt man Jahre, Jahrzehnte lang irgendwelche Bibelworte und plötzlich geht so ein Licht auf. An dieser Stelle ging mir so ein Licht auf und ich dachte, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Was ist denn in mir? Was ist in dir? Also wenn ich in mich hineinhorche, dann finde ich ganz oft Enttäuschungen, manchmal Frustration, Sorgen, Gedankenstrudel, Ängste, da gibt es Verletzungen. In mir sind auch diese Botschaften, die andere Menschen in mein Leben hineingesprochen haben und denen ich bereitwillig glaube. In mir ist auch Hilflosigkeit oder Müdigkeit oder Überforderung. In mir sind diese scheinbar übermächtigen Gedankenstrudel, die mich immer wieder binden wollen. Das ist in mir. Wenn ich ehrlich bin, genau das ist in mir. Neben vielen anderen Dingen. Es gibt auch Gutes in mir, aber das ist eben auch da. Und David sagte, genau das ist auch in meinem Herzen da. Und was David macht, ist nun fast revolutionär. Er sagt nicht, ich muss das alles erstmal bearbeiten, ich muss alles loslassen, ich muss ja vor Gott mit einer weißen Weste erscheinen, ich muss viel hinein investieren. David sagt, nee, egal, mit diesem ganzen Zeug, was in mir ist, trete ich vor meinen Gott und ich lobe ihn jetzt mit allem, was in mir ist. Auch mit den Zweifeln, auch mit dem Kleinglauben, auch mit der Last der Verletzungen. Mit allem lobe ich meinen Herrn. Amen. Ihr Lieben, das ist so ein wichtiger Punkt, den David hier beschreibt. Weil wir oft dieses Gefühl haben, wenn ich die Schritte gegangen bin, wenn dieser Schmerz nicht mehr ist, wenn ich endlich loslassen kann, dann kann ich Gott wieder hören, dann spüre ich ihn, dann bin ich nah bei ihm, dann habe ich wieder Kraft. Nein, mit allem, was in mir ist, lobe ich meinen Herrn. Mit allem. Und dann passiert es, dass David seinen Frust Gott unterordnet. Er nimmt seine Verletzung mit in den Lobpreis und ordnet sie Gott unter. Er sagt, Gott ist größer als das, was in mir ist. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, der Paulus hat das ganz ähnlich formuliert im 2. Korintherbrief. Wir ordnen alle Gedanken dem Gehorsam des Christus unter. Ihr Lieben, das ist meine entlastende Botschaft. Was in dir ist, ist niemals mächtiger als Jesus. Niemals. Unser Gefühl gaukelt uns genau das Gegenteil vor. Da hoffen wir, dass Jesus durchdringt zu uns. Da hoffen wir, dass er die Dinge bewegt. Da hoffen wir, dass er noch einen Weg zeigen wird. Und vor lauter Hoffen, was eigentlich nur so ein verzweifeltes, vielleicht klappt es doch noch ist, sehen wir gar nicht mehr, dass Jesus in uns alle Macht hat. Christus ist niemals schwächer als das, was in dir ist. Er ist immer stärker. Und die Tiefen deiner Seele, weiß nicht, wer von euch schon mal vor der Tiefe seiner Seele erschrocken ist, wenn man da so hineinguckt oder hineinahnt und sich unsicher ist, was ist da noch drin, ist wie ein Abgrund. Jesus erschreckt das nicht. Und wenn ich mit diesem Abgrund zu Jesus komme und sage, Herr, ich bin ich und du kennst mich genau, aber so wie ich jetzt hier bin mit allem, preise ich dich. Sage dir, in aller Schwachheit liebe ich dich. Mit dem, was ich habe, will ich dir sagen, ich will dir nachfolgen. Ich schaff's nicht immer, aber ich will. Und ich gebe mein Herz in deine Hand. Jesus regiert über die Tiefen deiner Seele. Und sie werden dich nicht mehr von ihm trennen können. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Warum aber scheint das David und öfters im Psalm so wichtig zu sein, dass wir zu unserer Seele reden? Warum ist das so ein Thema? Zwei Gründe möchte ich euch kurz anreißen. Der erste Grund, ganz aktuell. Wir leben in einer Zeit, in der es keine Wahrheit außerhalb von uns Menschen mehr gibt. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr. Es gibt niemanden mehr, der in das Leben von uns Menschen hineinreden darf und dann ist es so. Wir Menschen der Moderne haben gesagt, was wahr ist, das finden wir in unserem Herzen. Das ist in uns. Die Wahrheit ist das, was meine Seele mir predigt, jeden Tag. Wie ich mich fühle, das ist die Wahrheit. Was in mir ist, das muss ich ausleben. Und nur wenn ich das auch auslebe, dann bin ich ganz authentisch. Ihr Lieben, ich bin sehr für dieses Echtsein vor Gott und voreinander. Aber diese Art von Authentizität, die allem, was in mir ist, das Recht gibt, die ist nicht biblisch. Das ist egozentrisch. Aber das ist die Strömung, in der wir leben. Das ist die Luft, die wir atmen. Höre auf deine Seele. Denn was in dir ist, das ist die Wahrheit. Und David stemmt sich dagegen und sagt, nee, höre bitte nicht nur auf deine Seele. Denn deine Seele kann sich irren, deine Seele ist verletzlich, deine Seele kann manipulieren, deine Seele kann mit Rückzug oder beleidigt reagieren, sie kann andere übers Ohr hauen, sie kann dir was vorgaukeln. Höre nicht nur auf deine Seele, sondern sprich zu ihr. Sprich zu ihr, dass sie Gottes Güte sucht, dass sie Gott vertraut, dass Gott treu ist immer noch. Sprich zu ihr, dass Jesus voller bedingungsloser Liebe dir begegnet. Dass alles vergeben ist am Kreuz. Da bleibt nichts mehr übrig, was dich anklagen kann. Sprich zu deiner Seele, dass der Geist Gottes in dir lebt und du dass du ein Kind Gottes bist, in dieser Würde lebst und niemand kann dir diese Würde nehmen. Das sind die Wahrheiten der Schrift, die größer sind als wir selbst. Die größer sind als unser Herz, unsere Seele. Und darum ist es wichtig, diese Wahrheiten unserer Seele zu sagen. Ich sage, Frank, glaube daran, der Herr hat den Sieg. Der Herr hat am Kreuz alles vollbracht für dich heute an diesem schrägen Tag. Der eigenen Seele predigen, das mag ungewöhnlich klingen, aber das ist es, was David uns ans Herz legen will. Diese Wahrheiten Gottes, die immer größer sind als unsere Wahrheiten und oft genug unseren Wahrheiten auch entgegenstehen. Der zweite Grund, vermutlich kennt ihr das auch, wenn man ins Gebet geht, ist man nicht automatisch empfangsbereit. Nur weil ich sage, Herr, ich komme jetzt zu dir und ich bete, bin ich nicht in der Situation, dass ich sage, ja, und ich nehme von dir, was du mir gibst. Ich merke ganz oft, dass dann, wenn ich mich ausrichten möchte auf Jesus, dass dann die Gedanken wieder anfangen zu drehen. Dass das Dringliche mich quasi schiebt, aber nicht zu Jesus hin, sondern erst in das, was ich noch tun sollte. Dass ich unkonzentriert bin. Um von Jesus zu empfangen, muss unser Herz empfangsbereit sein. Im Psalm 57 heißt es, wach auf meine Seele, denn ich will den Herrn preisen, den König aller Völker. Wach auf meine Seele, wieder so eine Selbstaufforderung. Wach auf meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Damit wir das loslassen können, was wir eh mitschleppen in seiner Gegenwart. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht. Elli, meine Frau, vergisst hin und wieder den Hochzeitstag ihrer Eltern. Und ich erinnere sie dann daran. Und mir passiert es dann, dass ich unseren Hochzeitstag auch mal vergesse. Und sie erinnert mich dann daran und ich auch. Das ist schön, dass wir einander haben und uns in unserer Vergesslichkeit stützen können. Und ich glaube, das geht nicht nur uns so. Im Allgemeinen neigen wir Menschen dazu, zu vergessen. Wir vergessen viel. Wichtige Ereignisse aus unserem Leben. Wir vergessen Namen und Gesichter. Ach Mensch, vor 25 Jahren, ja, dich hätte ich gar nicht mehr erkannt. Na gut, die Haare sind grauer. Wir vergessen so viel. Wir vergessen, was uns jetzt gerade eben noch so umgetrieben hat, dass wir dachten, wow, das ist wichtig, das muss ich mir notieren. Wir vergessen das, was wir uns vorgenommen haben für die nächste Zeit, weil unbedingt muss das jetzt mal angegangen werden. Wir vergessen selbst das, was wir mit Gott erlebt haben. Und dieses Vergessen ist nicht nur eine Frage des Alters. Ich glaube, wir sind viel zu bombardiert mit anderen Dingen, als dass wir uns fokussieren können auf das Wesentliche. Wir pflegen manchmal unsere deutsche Leidenschaft so sehr, dass wir das Verbesserungswürdige, das Mangelhafte, das Schlechte sehen natürlich, um es besser zu machen. Aber wenn wir das Gute nicht mehr wahrnehmen, wenn wir nicht mehr sehen, was in unser Leben hineingelegt ist von Gott, der gut ist, dann wird alles irgendwie selbstverständlich. Dann wird die Seele mürrisch, weil sie dann einklagt, was ihr eigentlich selbstverständlich doch zustünde. Erntedank heute. Das ist meine Herausforderung, in der Stadt Erntedankfest irgendwie zu feiern. Das findet nicht so einen Eingang in unser Herzen, glaube ich. Sabine sagte schon, wir gehen lieber in den Supermarkt, da haben wir alles. Und wenn wir aufs Land fahren, dann sagen wir, Mensch, hat jemand eine Nasenklemme? Die Frage für mich an Erntedank ist auch nicht, sollte ich einmal mehr Danke sagen, sondern will ich das Gute wahrnehmen, was Gott in mein Leben legt, in das Leben meiner Geschwister. Will ich das Gute wahrnehmen und lernen, aus Dankbarkeit zu leben? Das ist ein Weg, das zu lernen. Das ist nicht Erntedankfest, Haken hinter, jetzt geht's weiter, bald kommt Advent. Dankbares Herz. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, im Volk Israel hat man das sehr ernst genommen, mit dem Vergessen. Dieses Volk hat über die Jahrhunderte, Jahrtausende eine Kultur des Erinnerns sich angeeignet. Das Passafest zum Beispiel, da feiern die Juden bis heute die Befreiung aus Ägypten so, als wären sie selbst vor tausenden von Jahren dabei. Herr, du hast meine Knechtschaft aufgelöst. Du hast mich bei der Hand genommen und hast mich aus der Sklaverei geführt. Herr, du warst es, der du mich versorgt hast mit himmlischem Manna. Und du hast für mich an den Felsen den Mose schlagen lassen und hast mich mit Wasser getränkt. Du hast vor mir das Land freigeräumt, sodass ich mich ausdehnen konnte, dass ich für mein Leben einen Platz gefunden habe. Das hast du für mich getan. Deine Gnade hast du mir folgen lassen mein Leben lang. Das feiern sie so, als wären sie selbst dabei. Und wir abgebrühten Mitteleuropäer sagen, 2.500 Jahre, also bitte, das sind doch nur Traditionen der Eltern. Aber was passiert, wenn sie sich so sehr darauf einlassen, auf dieses Gott, damals bist du mir schon begegnet, damals hast du mich schon geführt, in Erinnerung meiner Väter, meiner Mütter hast du mich schon beschenkt. Dann ist die Schlussfolgerung, Herr, wenn du das getan hast, dann bist du auch für heute derjenige, der mit mir unterwegs ist. Dann gilt auch, wenn ich durch Dunkelheit gehen muss, du bist treu, du bleibst an meiner Seite, du wirst mich nicht enttäuschen, denn du bist immer noch derselbe und du bist gut. Das ist die Kultur des Erinnerns. Nicht im Gestern hängen zu bleiben, sondern zu merken, Gott, der gestern gehandelt hat, ist derselbe heute und morgen. Ihr Lieben, das Vergessen, das ist ein echtes Problem. Dagegen hilft nur, dass wir es uns bewusst machen, was Gott uns alles geschenkt hat. Und fang nicht an zu überlegen, ich muss jetzt alles aufschreiben, alles von A bis Z. Nein, mach dir 1, 2, 3 Dinge bewusst, wofür du heute Gott dankst. Geh vielleicht am Abend deinen Tag nochmal durch mit der Frage, Herr, ich möchte bewusst Danke sagen für Folgendes. Ich danke dir, dass du in meiner Schwachheit heute trotzdem an meiner Seite warst. Ich danke dir, dass ich eine Familie habe, einen Ehepartner habe. Ich danke dir, dass in den Problemen, die sich vor uns auftürmen, du derjenige bist, der die Weisheit hat. Manchmal hilft es auch, sich diese Erfahrung mit Gott aufzuschreiben. Ich mache das in Abständen immer wieder und dann lese ich es mir dann durch und denke dann, ach wie schön, der Herr war da, er ist da. Und er wird da sein. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David führt noch ein paar Punkte auf, was Gott uns Gutes geschenkt hat. Und er beginnt damit, der dir alle deine Sünden vergibt. Alle. Alle. Also nicht die, die du dir vergeben kannst. Alle. Und Sünde meint auch in der Bibel, das wissen wir ja wahrscheinlich, nicht die schlechten Taten, die unseren Lebensweg so begleiten, sondern Sünde meint das, was mich von Gott trennt. Gott nimmt alles aus meinem Herzen, aus meinem Lebensweg, was mich von ihm trennt. Das macht Gott. Das wäre mein Job, aber ich krieg's nicht hin. Ich sehe es ja nicht. Darum ist Jesus Mensch geworden. Darum ist Jesus gekommen und hat all das, was mich von Gott trennt, an dieses Kreuz genommen. Er hat es in den Tod gezogen. Und dieser Tod war endgültig. Meine Sünde ist gestorben an dem Kreuz von Jesus. Und jetzt ist die Tür zum Vater offen. Frei ist der Weg zu Gott. Ohne Scham. Ohne dieses Gefühl, ich genüge ja noch niemals. Weil der Vater sagt doch, Jesus hat doch alles für dich getragen. Stell dich aufrecht vor mich hin. Schau Jesus in die Augen. Es ist alles bezahlt, alles aufgehoben, alles vergessen, was dich von mir trennt. Das ist ein unfassbares Geschenk. Ihr Lieben, ich sage das bewusst, weil wir Christen da manchmal so selbstverständlich mit der Zeit umgehen. Ja, Vergebung, klar. Wenn mir das einfällt, bitte ich Gott gerne um Vergebung, natürlich. Was ist das für ein Geschenk? Immer mit dem Vater verbunden sein zu dürfen. Dafür könnte man Gott loben, auch so an so einem schrägen Tag, oder? Dass man sagt, das ist ja die Wahrheit, die ist viel größer als dieser schwierige Morgen. Und der heilt alle deine Gebrechen. David betet diesen Psalm als Mann eines fortgeschrittenen Alters. Das heißt, nicht mehr 40, sondern vielleicht 70, wo es nicht nur am großen Zeh zwickt, sondern im Rücken, in den Armen, im Ach. Der wusste, was körperliche Beschwerden sind. Und er hat so viel familiären Zerbruch erlebt, äußere und innere Gebrechen. Und er hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, oh ja, alles ist schön, sondern er sagt, Herr, in meinem Herzen ist der Glaube, du heilst alles, es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, wo das alles mich nicht mehr von dir wegschieben kann, wo das nicht mehr mein Herz, meine Seele belastet, wo du mir da Heilung schenkst. Und jetzt bin ich so dankbar für die Erfahrung hier und dort und dort und dort, wo das wie so ein Glanz in mein Leben hineingekommen ist, dass du es tun wirst. Wir leben diesseits der Ewigkeit. Wir haben mit manchen Gebrechen zu tun. Aber wir haben einen Gott, der sagt, das ist nicht das Ende. Sondern am Ende mache ich alles neu. Alles, sagt Jesus. Der dich heilt von allen Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Und gemeint ist damit der Tod natürlich. Und auch das, stell dir vor, dein Tag ist so grau in grau, du wachst auf und denkst, so ein blöder Tag, wenn er vorbei wäre. Und dann schießt der Gedanke durch dein Herz und Gott hat mir ewiges Leben geschenkt. Dieser Tag ist lange in seinem Plan verankert. Aber heute ist der Tag, an dem ich das ergreifen darf, an dem ich das feiern darf. Ich habe in Jesus ewiges Leben. Der Tod braucht mich nicht mehr erschrecken. Der ist nur noch eine Tür in die Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht herrlich, dass man Gott dafür loben sollte? Und dann, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was für ein Bild. Der König kommt zu dir, nicht um dir mal so auf die Schulter zu klopfen oder dir einen Auftrag zu erteilen, sondern, ach, schön, dass du auch da bist. Der König kommt zu dir, um dich zu krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Er gibt dir eine Würde, die dir niemand nehmen kann. Niemand. Es ist ja Gott, der sie dir gegeben hat. Wer sollte es von dir nehmen? Es ist die Würde eines Kindes Gottes. Mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes als Schmuck. Und nun lebe doch in dieser Würde, indem auch du gnädig und barmherzig mit anderen bist. Ihr Lieben, dieser Psalm ist noch länger. Ich höre jetzt hier auf gleich. Bisher haben wir nur das angeschaut, was Gott tut. David geht noch einen Schritt weiter und lobt Gott dafür, dass er Gott ist und wie er ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Auch das ist so ein Vers, der zieht sich wie ein Refrain durchs Alte Testament hindurch. Das beschreibt das Wesen unseres Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du heute alles vergisst, dann nimm diesen Vers und predige ihn jeden Tag deinem Herzen. Barmherzig und gnädig ist mein Gott, geduldig und von großer Güte, nämlich Güte zu mir und mit mir. Das ist sein Wesen, so geht er mit dir um, so begegnet er dir. Und dieses Wort geduldig heißt im Hebräischen langsam zum Zorn. Wow. Ich bin relativ schnell zum Zorn, wenn mir was nicht passt. Da rege ich mich auf. Da fährt es in mich rein, da könnte ich kämpfen. Da werde ich unsachlich, vielleicht mal auch laut. Gott ist nicht so. Gott sagt ausdrücklich, ich bin langsam zum Zorn. Ja, Zorn gibt es, aber Zorn ist kein Affekt, keine Leidenschaft, die unkontrolliert rauskommt, kein Zurückbügeln, sondern Zorn ist bei Gott immer Liebe. Liebe, die dagegen antritt, was mich von dieser Güte Gottes trennen will. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Langsam zum Zorn und von großer Güte. Amen. Lass ein paar Augenblicke in der Stille beten oder einfach Gedanken nachhängen. Und danach möchte ich zum Abendmahl überleiten.